Deutschlandfunk, Kultur heute.
Nach der Recherche des Magazins Der Spiegel zu Til Schweiger und den Arbeitsbedingungen an Filmsets fragen wir heute bei einem Sprecher der Gewerkschaft Verdi nach. Außerdem berichten wir von den Kurzfilmtagen in Oberhausen und dem letzten Tag der Leipziger Buchmesse. Wir sprechen über eine Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit in der Kunst und aus aktuellem Anlass nochmal ein Blick in die Ukraine. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Til Schweiger steht nicht unbedingt für intellektuelles Kino, ganz sicher aber für Kassenschlager. Wenn man dem aktuellen Spiegel glauben darf, dann sind die Arbeitsbedingungen an seinen Filmsets allerdings problematisch. Es geht um Machtmissbrauch, Alkoholismus, Schikane und Verantwortungslosigkeit. Til Schweiger und seine Produktionsfirma Konstantin bestreiten diese Anschuldigungen, bei denen es unter anderem um eine Mitarbeiterin geht, die durch die Decke eines Daches 3 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Die Schauspielerin Nora Tschirner hat in einem Instagram-Video als Reaktion auf die Vorwürfe darauf aufmerksam gemacht, dass das Arbeiten an Filmsets in Deutschland fast durchgehend von sehr viel Druck gekennzeichnet sei. Darüber konnte ich sprechen mit Matthias von Fintel. Er ist Leiter des Bereichs Medien, Journalismus und Film bei der Gewerkschaft Verdi und heute in Tarifverhandlungen für Filmschaffende. Ich habe ihn gefragt, stimmt das? Sind die Arbeitsbedingungen an Filmsets zum Teil sogar gefährlich?
Sollten sie natürlich nicht sein. Es gibt verschiedene Arbeitsschutzauflagen und diejenigen, die in gefährlichen Bereichen arbeiten, also Kamerabühne, dort wo Hebebühnen im Einsatz sind, als Beleuchterin, Beleuchter und in vielen anderen Bereichen, sind natürlich dazu angehalten, alle Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, haben teilweise auch Fachausbildungen dafür. Und vor allen Dingen ist jede Filmproduktionsfirma verantwortlich dafür, alle Sicherheitsauflagen einzuhalten. Allerdings, das muss man auch wissen, Filmproduktionen sind ja bekanntermaßen auch welche, die nicht nur in Studiobetrieben, sondern auch in Außendrehs stattfinden. Das heißt, das sind im Prinzip mobile Arbeitsplätze, wo komplexe Produktionsbedingungen tageweise auf- und abgebaut werden. Da gilt es, mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, weil sonst eben auch Unfälle passieren können, die eigentlich nicht passieren dürfen. Überlange Arbeitszeiten können dazu führen, dass beispielsweise, nachdem eine Schauspielerin und Schauspieler schon vom Set weg sind, das Set abgebaut wird und dann Unfälle passieren, weil die Leute unkonzentriert sind oder nicht mehr so bei der Sache sind, wie sie das vielleicht noch in der ersten Arbeitsstunde sind. Und das versuchen wir seit mehreren Tarifrunden, da immer wieder schrittweise die maximal Höchstarbeitszeiten auch zu reduzieren.
Die Frage ist nur, wie Sie das überprüfen wollen. Denn wenn man sich mal ein bisschen umhört unter Mitarbeitern an Filmsets, dann bekommt man eben auch zu hören, dass Stundenzettel durchaus fingiert werden. Und zwar ganz bewusst. Und am Ende weiß niemand genau, wie viel die Leute gearbeitet haben.
Ja, das ist schlicht kriminell und wir schreiten auch konkret ein, wenn wir Hinweise bekommen, dass irgendwo Arbeitsschutzvorgaben nicht eingehalten werden, dass wir dann konkret Hinweisen nachgehen und auch mit den Arbeitsschutzbehörden im Gespräch sind, wenn solche Fälle unterbunden werden müssen. Das ist letztlich wie in allen anderen Betrieben auch, muss genau hingeguckt werden und bei Verstößen muss eingeschritten werden. Dafür sind wir als Gewerkschaft für unsere Mitglieder auch da.
Ja, der Unterschied vielleicht zu irgendeinem Betrieb ist, dass Filme und auch die von Til Schweiger mit Bundesmitteln oder mit Fördermitteln durchaus bezuschusst werden. Also da müsste ja dann eigentlich doch auch eine hohe Verantwortung von Seiten derjenigen wahrgenommen werden, die diese Mittel zur Verfügung stellen.
Der entscheidende Hebel ist aus meiner Sicht zweierlei. Einerseits müssten die Förderinstitutionen dazu angehalten sein und das auch zum Förderkriterium machen, dass die Filmproduktion sich verpflichten, die tarifvertraglichen Regelungen, das sind Höchstbestimmungen auch was Arbeitszeit und damit auch Arbeitsschutz angeht, tatsächlich einhalten, das auch nachweisen müssen und auch weitere Sozialschutzstandards einhalten. Das ist bisher eine Fehlstelle, zum Beispiel im Filmfördergesetz, die wir seit mehreren Filmfördernovellen anmahnen und niemals angegangen wurde, die Tageshöchstarbeitszeit dann möglicherweise auch nicht zum Gefallen der Kreativen in der Regie auch tatsächlich zu begrenzen und das zum Teil der Förderkriterien zu machen. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, das ist noch viel entscheidender, ist die Anzahl der Drehtage. Je weniger Drehtage es gibt, desto mehr sind an einzelnen Drehtagen oder sogar auch an sehr vielen die Arbeitssituation so druckvoll, dass als Ventil dann eben eine längere Arbeitszeit gewählt wird. Und diese Anzahl der Drehtage wird sowohl bei öffentlich-rechtlichen Auftraggebern als auch bei geförderten Produktionen immer wieder reduziert. Umfangreiche Drehtagsplanungen sind eigentlich nur bei internationalen und von Streamern beauftragten großen Serienproduktionen möglich. In dem üblichen Brot- und Buttergeschäft in Deutschland wurden die Drehtage über die letzten Jahre und Jahrzehnte drastisch reduziert. Und das führt dann eben auch genau zu diesen verlängerten Tagesdrehzeiten.
Wie würden Sie die Vorwürfe gegen Til Schweiger bewerten?
Nach den Informationen, die wir haben, sind sie sehr ernst zu nehmen. Nach den Äußerungen, die mit anderen Filmproduktionen von Til Schweiger vertraute Personen gemacht haben, sie haben Nora Schirner angesprochen, wird das nochmal belegt, dass es da auch keine einzelne Ausfall oder eine Einzelsituation ist. Ich muss dringend an Konstantin Film appellieren, eine volle Aufklärung der Vorgänge um den Manta Manta 2 Dreh vorzunehmen und nicht die abwiegelnde Haltung zu zeigen, die bisher erkennbar ist. Konstantin Film muss im eigenen Interesse, damit bei kommenden Produktionen die Filmschaffenden in einer sicheren Arbeitsumgebung arbeiten und auch interessiert daran sind, mit Konstantin Film weiter zusammenzuarbeiten, für eine Aufklärung dieses Falls sorgen. Und die gesamte Branche wird darauf gucken, wie sich Konstantin Film dort verhält und hat ein hohes Interesse, dass solche Vorgänge, die nicht tolerabel sind, sich nicht nochmal wiederholen.
Matthias von Fintel bei der Gewerkschaft Verdi für Medien zuständig über die Vorwürfe gegen Til Schweiger und die Filmindustrie. Das Thema Arbeitsbedingungen beim Film dürfte auch in Oberhausen diskutiert werden, wo Mittwochabend die 69. Internationalen Kurzfilmtage begonnen haben, mit mehr als 500 Filmen und Gästen aus rund 70 Ländern. Beim Kurzfilm geht es mehr um die Kunst und mit der verdient man höchstens einen Bruchteil von dem, was einen Til Schweiger-Film einspielt. Unser Filmkritiker Rüdiger Susland ist in Oberhausen und ich habe ihn gefragt, ob auf dem Festival tatsächlich diskutiert wurde, was durch den Spiegel-Artikel losgetreten wurde.
Ja, tatsächlich, wie Sie gesagt haben, man kann beides nicht miteinander vergleichen. Die Produktionsbedingungen bei diesen, nennen wir sie mal Kunstfilmen und auch bei Kurzfilmen, wenn sie an der Hochschule gedreht werden, die sind naturgemäß ganz andere. Es sind natürlich auch oft Bedingungen der Selbstausbeutung, aber viel stärker der freiwilligen Selbstausbeutung und ohne Hierarchien. Also hier sind schon einige Filmemacher, die dann, wenn darüber gesprochen wird, antworten, dass sie eigentlich sehr gerne bereit sind, Opfer zu bringen. Und oft werden mehr die Bedingungen einer Industrie, einer deutschen Filmindustrie beklagt und einer deutschen Filmförderung, die dem Nachwuchs viel zu wenig Chancen bietet und die auch dem Kunstfilm, also auch dem avancierten, den älteren, erfahreneren Kunstfilmern viel zu wenig Chancen und Möglichkeiten bietet, und zwar sowohl künstlerische wie natürlich wirtschaftliche.
Jetzt ist ja vielleicht sogar das Szenario Filmset etwas, was man in Zukunft, wenn man jetzt sehr radikal denkt, gar nicht mehr braucht. Also ein Schwerpunkt liegt ja dieses Jahr auf Produktionen, die sich zwischen Film und Computerspiel bewegen. Wie muss man sich das vorstellen? Funktioniert das überhaupt?
Ja, das sind die sogenannten Machinima-Filme. Und Machinima ist ein Kunstwort, das eigentlich das Wort Maschine zusammen mit dem Wort Cinema kreuzt. Es ist international gebräuchlich für Filme, die gewissermaßen in Computerspielen gedreht werden. Das heißt, es sind oft Künstler, zum Teil Performance-Künstler, zum Teil auch einfach sehr begabte Computerspieler, die Spiele umprogrammieren oder die sich selbst beim Spielen so filmen, dass das dann einen irgendwie interessanten, vielleicht sogar spannenden Film ergibt. Aber das Interessanteste ist natürlich dann, wenn man gewissermaßen auch gegen einen Mainstream-Film agiert. Das gibt es auch, dass so ein ganz mainstreamiges Computerspiel wie GTA 5, Grand Theft Auto, das werden viele kennen, das wird gekapert von Kunstguerilleros, die dann die Charaktere Dinge tun lassen, die eigentlich in dem Spiel gar nicht vorgesehen sind. Das ist schon teilweise sehr interessant. Es sind auch tatsächlich Filme, die dabei herauskommen. Eine Zukunft des Kinos sehe ich auf Dauer da nicht. Das ist, glaube ich, schon eher etwas fürs Museum oder für eigene Filmfestivals. Was man allerdings daran lernen kann, auch für die Filmemacher, das ist natürlich, dass die Leute die Haltung, mit der diese Maschinima-Künstler arbeiten, eine sehr produktive Haltung wäre, muss man vor allem im Konjunktiv sagen, für Filmemacher heute. Also viel stärker würde ich mal einen Film sehen von beispielsweise deutschen Autorenfilmerinnen, die so etwas wie einen Marvel-Superheldenfilm kapern und gegen den Strich lesen.
Die Kurzfilmtage sind traditionell ein politisches und künstlerisches Festival. Was ist da dieses Jahr besonders hervorzuheben?
Ja, also abgesehen davon, dass auch diese Maschinima-Filme auch sehr politisch sind, gibt es natürlich die beiden traditionellen Wettbewerbe. Einmal internationale Kurzfilme, einmal deutsche Kurzfilme, wobei dann manchmal auch im deutschen Kurzfilmwettbewerb auch Filme laufen, die dann aus Ländern kommen, die wie Österreich, also die Filmemacher kommen dann aus Österreich oder aus Frankreich. Beispielsweise haben wir einen Film, der heißt The Last Hit, ist von dem Franzosen Adrien Lamande, ist aber in Berlin an einem einzigen Tag im Wedding gedreht worden. Und zeigt eigentlich so Außenseiter, insbesondere einen jungen Mann, der vielleicht apokalyptisch gesonnen ist. Also er glaubt an den Weltuntergang und er streift so wie ein mittelalterlicher Wanderprediger durch das Wedding von heute und Autos brennen. Und man hat dann schon das Gefühl, einerseits findet der Weltuntergang statt, es geht auch um Mütterlichkeit und um Apokalypse. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, wir sind einfach in Berlin von heute. Das war schon auch ein sehr humorvoller und sehr ungewöhnlicher Film. Und dann gab es einen Film aus dem traditionell sehr guten Filmland Österreich. Gernot Wieland heißt der Filmemacher und sein Film Turtleneck Fantasies, also Fantasien einer Schildkröte. Und mit sehr ungewöhnlichen Mitteln auf verschiedenen Bildebenen geht es um das Aufwachsen in der Provinz und um die Psychoanalyse einer ganzen Nation. Das waren spannende Beispiele, die auch zeigen, dass der Kurzfilm im Prinzip formal fast immer viel aufregender ist als das, was so an Langfilmen in die Kinos kommt.
Rüdiger Suchsland von den 69. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Morgen Abend werden dort die Preise vergeben. In wenigen Minuten geht die Leipziger Buchmesse zu Ende. Dieses Jahr war das Gastland Österreich, zu dem Deutschland seit jeher eine Liebesbeziehung pflegt, die man unter der Rubrik »Es ist kompliziert« einordnen könnte. Mein Kollege Jan Drees aus der Deutschlandfunk-Literaturredaktion hat diese Buchmesse begleitet, auch die Preisverleihungen an Maria Stepanova für europäische Verständigung und an Dinscher Gücieta, der mit dem Preis der Leipziger Messe im Bereich Belletristik ausgezeichnet wurde. Deswegen die Frage, weil diese Messe ja sozusagen die erste vollwertige Leipziger Buchmesse nach 3 Jahren war. Herr Drees, wie war denn die Stimmung?
Es war eine Stimmung, die sich aus höchst gegensätzlichen Erscheinungen und Wahrnehmungen zusammengesetzt hat. Zunächst bei der Eröffnung Mittwochabend im Gewandhaus. Da haben alle Sprecherinnen und Sprecher ihre große Freude bekräftigt, dass diese Messe nach 3 Ausfällen zum ersten Mal wieder stattfindet. Und dann die Ernüchterung am Donnerstag, als die Gänge überraschend leer waren und weniger Menschen als vor der Pandemie durch die Hallen schlenderten. Dem dann entgegengesetzt das Wochenende. Das war brechend voll. Das war so voll, dass manche aufgrund des ellenlangen Autostaus vor den Messehallen ihre Termine verpassten. Gegensätze auch hier. Die offensichtliche Krisenstimmung in der Branche, die Inflation, die gestiegenen Papierpreise, die dazu führen, dass einige Hardcover plötzlich sogar auf Taschenbuchpapier gedruckt werden. Dem entgegengesetzt wieder die sehr gut besuchten Lesungen, das nicht abbrechende Publikumsinteresse an den Autorinnen und Autoren, die ja überhaupt erst Anlass sind für Veranstaltungen wie eben diese Leipziger Buchmesse.
Gab es denn da ein Buch, das man besonders herausheben müsste, das sehr viel Interesse auf sich gezogen hat?
Ja, das Buch der Stunde war wirklich über allem strahlend. Mein Deutschlandmärchen des deutsch-türkischen Schriftstellers Dinscher Gücieta, ausgezeichnet am Donnerstag mit dem Preis der Leipziger Messe, erschienen im kleinen, wirklich sehr kleinen Mikrotextverlag. Die lyrisch-opulente, mehrstimmige Geschichte eines Gastarbeiterwunders, knapp erzählt mit Bildern, mit Chören, mit Briefen. Eine unglaublich gut lesbare Story, die man so in einem Rutsch, also geradezu süchtig verfolgen kann. Trotz der hohen künstlerischen Ambitionen, also eine Geschichte, die echtes Bestsellerpotenzial hat. Und hier auch noch so ein Gegensatz. Also kleinere Bücher brauchen durchaus den Buchmessenboost. Also diese Aufmerksamkeit, die sich in diesen Tagen dann konzentriert, mit großer PR vermarktete Superbestseller aus den großen Häusern, Holzbrink oder Random House, gerade ja auf Platz 1 Benjamin von Stuckrad-Barres noch wach. Also diese Bücher setzen sich schon seit längerem ohne Messe oder die klassische Literaturkritik durch.
Jetzt haben Sie eben schon die Krise sozusagen erwähnt, unter anderem wegen Papiermangel. Wie blickt denn eigentlich die Buchbranche in die Zukunft?
Naja, ich hatte schon angesprochen, es ist eine schrumpfende, unter vor allen Dingen finanziellen Druck geratene Branche im Spannungsfeld zu den dann doch wieder immer wichtiger werdenden Performances. Also der bewegte Autor, ob bei Lesungen oder in den sozialen Medien, ist für das Publikum wichtiger denn je. Das hat man auch auf dem Poetica-Festival in Köln gesehen. Und diese Bewegung steht im Gegensatz dann zu den starren, in Linien geschriebenen Texten in diesen Büchern, die sich weniger verkaufen, sodass sich, glaube ich, Messen mehr und mehr in Richtung Lesungsveranstaltungen orientieren werden. Und zu dieser Bedeutung des bewegten Bildes passt dann auch eine interessante Nachricht vom Buchmessen Freitag. Das Marktforschungsunternehmen Media Control wird fortan in Zusammenarbeit mit der Social Media Plattform TikTok eine neue Bestsellerliste veröffentlichen, die dann monatlich die 20 erfolgreichsten Buchtitel auf TikTok abbilden wird. Und welche Rolle in diesem Zusammenhang dann künstliche Intelligenz spielen wird, das weitere Riesenthema der Buchbranche, das bleibt, und das dann auch mit Spannung abzuwarten. Also KI war ein Thema, über das in den Messehallen immer wieder gesprochen wurde. Ich habe mit einem Autor gesprochen, Herrn Drescher, der gesagt hat, dass er seit 25 Jahren schon versucht, eine KI zu entwickeln. Und nun, seit Ende des vergangenen Jahres, ist all diese Arbeit hinfällig, denn jetzt kommt ChatGPT und damit wird alles neu.
Jan Drees aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion zum Abschluss der Leipziger Buchmesse, die in diesen Minuten zu Ende geht. Heute gestartet, aber schon im Vorfeld sehr hitzig diskutiert, sind die diesjährigen Mai-Festspiele in Wiesbaden. Die Aufregung entzündete sich vor allem an dem angekündigten Auftritt der russischen Sopranistin Anna Netrebko, der zumindest früher eine gewisse Nähe zu Putin nachgesagt wurde. Da mutet es einigermaßen seltsam an, dass das Festival explizit allen politischen Gefangenen der Welt gewidmet ist. Diese Programmplanung des Intendanten Uwe-Erik Laufenberg sorgt seit Ende Januar in der hessischen Landespolitik und in der Öffentlichkeit für mindestens Empörung. Heute eröffneten die Mai-Festspiele mit einer Podiumsdiskussion unter dem Titel »Flieg, Gedanke auf goldenen Schwingen« nach Giuseppe Verdis Chor Va Pensiero, einer Hymne an die Freiheit aus der Oper Nabucco. Natascha Pflaumbaum war für uns vor Ort. Frau Pflaumbaum, wer hat denn da diskutiert und worüber?
Heute Mittag saßen Paula Zimmermann von Amnesty International, Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen und Michael Landgraf vom PEN Deutschland mit dem Intendanten Uwe-Erik Laufenberg auf dem Podium. Und es ging erstmal um einzelne Fälle, um Alexander Nawalny, Osman Kavala, um Jamshid Shammad, Maria Kolesnikova und auch um statistische Sachen. Also um wen kümmert sich der PEN zum Beispiel, um wie viele Fälle? Was sind im Moment die prekären Länder, auf denen der Fokus liegt, nämlich Russland und Iran, aber es gab auch überraschende Tendenzen, von denen die Rede war, zum Beispiel die Zunahme von Bedrohung für Journalistinnen und Künstlerinnen in Italien, seit dort im Oktober Giorgia Meloni regiert. Und man sprach auch über die Veränderungen der Arbeit für die Organisation, dass zum Beispiel mehr Frauen jetzt von Inhaftierungen und Gewalt betroffen sind, dass man sich weniger um individuelle Hilfe kümmert, sondern um strukturelle politische Unterstützung und dass man die großen Zukunftsbedrohungen jetzt in den Strukturveränderungen sieht, das heißt in der Digitalisierung und vor allem in der Empörungsgesellschaft, die sich auf sozialen Medien breit macht.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich etwas überraschend. Ging es dann auch um Anna Netrebko? Das war ja sozusagen der Auslöser. Konnte man da diesen Konflikt irgendwie lösen?
Anna Netrebko stand wie der Elefant im Raum. Die Diskussion wurde vertagt auf den 24.05. Das Problem hatten Sie ja schon genannt. Sie gilt als Putin-nah und es gab wirklich eine sehr hitzige, über Wochen dauernde Diskussion hier in Hessen. Herr Laufenberg hat immer wieder betont, dass das Land und die Stadt der Sängerin ein Auftrittsverbot angedroht hätten, also durch die Androhung von Entzug von Geld und die Auftritte eben unterbunden werden sollten. Dafür gibt es keine schriftliche Bestätigung, aber er hat es eben immer Auftrittsverbot genannt. Er hatte mir dann aber heute am Rande der Veranstaltung Folgendes über Frau Netrebko gesagt.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass Frau Netrebko jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Putin-Anhänger ist und dass sie auch diesen Krieg absolut nicht gut findet. Wenn ich der Meinung wäre, sie würde noch immer dem Putin-Regime zuarbeiten, würde ich sehr viel kritischer auch ihre Gesangsleistungen kritisieren. Aber das hat für mich in diesem Moment gar keinen Zusammenhang. Warum man unbedingt sie mit ihrer Vergangenheit so konfrontiert, während man das mit vielen deutschen Politikern oder Unternehmen, alle, die da gearbeitet haben an dieser Nord Stream-Dings, die daran viel Geld verdient haben, da zucken wir jetzt heute mit den Achseln und sagen, haben die sich halt getäuscht. Und dieser Sängerin wollen sie Auftrittsverbot geben? Wieso? Ich finde es überhaupt unmöglich, jemand Auftrittsverbot geben zu wollen. Wie die Politik überhaupt auf die Idee kommen kann, bin ich entsetzt darüber, entsetzt.
Uwe Erik Laufenberg, Frau Pflaumenbaum, das hätte er ja auch auf der Bühne sagen können. Wie schätzen Sie das ein? Hat diese ganze Diskussion, die ja heute da stattgefunden hat, hat die irgendwas gebracht, auch für das Festival?
Ich denke schon, in gewisser Weise sucht er jetzt ein bisschen für Rehabilitation für Anna Netrebko, und er hat heute einfach einen Gang runtergeschaltet, weil die Eskalation schon vor Wochen passiert ist. Oder er hat sie nur vertagt, man weiß es ja nicht so bei ihm, aber ich denke, dass er diese Diskussion um Anna Netrebko schon auch ein bisschen weiter gefasst hat, indem er das Forum heute eröffnet hat. Mit diesem neuesten Statement korrumpiert er sich vielleicht auch ein bisschen selbst. Es geht ja um die klassische Künstler- oder Künstlerin-Werk-Debatte. Bislang hatte er immer behauptet, eine Opernsängerin wie Anna Netrebko, die nur alte Texte runtersingt, ich sage das etwas despektierlich, müsse nicht unbedingt politisches Engagement in ihre Kunst legen, weil sie eben nur diese Texte singt. Jetzt sagt er aber, er glaube schon, dass Frau Netrebko zu den Guten gehört. Das heißt, es ist eine Conditio sine qua non, dass eine gute Künstlerin, die von Weltrang ist, sicherlich auch ein guter Mensch sein muss. Wer weiß, was als nächstes kommt, aber er spannt auf jeden Fall einen Diskurs auf um diese Geschichte und dreht die Mühle ein bisschen weiter.
Natascha Pflaumenbaum über die Diskussion zur Meinungsfreiheit, die die Wiesbadener Mai-Festspiele heute eröffnet hat. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat, das wurde nicht nur beim Festival in Wiesbaden klar, zu Verwerfungen in der Kultur geführt, die weit über Russland und die Ukraine hinausgehen. Was es für die Kultur in der Ukraine bedeutet, wenn jeden Tag Raketen auf Städte abgefeuert werden, darüber haben wir in dieser Sendung auch immer wieder berichtet. Vor wenigen Tagen wurde ein weiteres Museum zerstört, das Heimatmuseum in Kupjansk. Zwei Mitarbeiterinnen wurden dabei getötet. Sie waren gerade dabei, das Inventar des Hauses zu verpacken und zu sichern. Ich habe den Kunsthistoriker Kilian Heck vom Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gefragt, ob es genug Hilfen für die ukrainischen Museen gibt.
Also es ist so, dass die Museen Evakuierungsbefehle zum Teil wohl erhalten haben, zum Teil die noch ausstehen, aber eben jetzt sehr hektisch, muss man sagen, auch die Objekte verpackt werden. Und es ist zu vermuten, dass das Museum in Kupjansk genau in diesem Moment in der Verpackung der Objekte getroffen worden ist. Das ist natürlich besonders dramatisch und traurig.
Es wird auch weiterhin darauf hingewiesen, dass eben auch noch die Zusage weiterer Gelder seitens unter anderem der Bundesregierung nötig ist. Wie stark kommt dieser Appell bei der Kulturstaatsministerin an?
Ich hoffe, dass er ankommt. Wir weisen seit Wochen darauf hin, dass diese Gelder für den Kulturgutschutz Ukraine dringend benötigt werden, eben genauso für solche Zwecke. Wir haben mit dem Ukraine Art Aid Center, das ist die NGO, der ich angehöre in der Steuerungsgruppe, im letzten Jahr über 600 Institutionen, Kultureinrichtungen, Museen, Bibliotheken in der Ukraine helfen können mit Ausstattung. Und es wäre jetzt eben so sehr wichtig, dass Mittel etwa für Benzin, für weiteres Verpackungsmaterial, für Kartonagen und dergleichen zur Verfügung gestellt werden, damit diese Evakuierungen einigermaßen planmäßig auch stattfinden können. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir in den letzten Tagen sehr hoffnungsvolle Signale seitens des Auswärtigen Amtes bekommen haben, dass diese Genehmigung dieser Kulturgutschutzhilfe kurz bevorsteht.
Sie haben bei uns in unserer Sendung Kultur heute auch schon über die archäologischen Stätten gesprochen, die zum Teil eben auch schon vernichtet worden sind, weil sie mitten in der Frontlinie liegen. Was auch noch mal jetzt angedeutet wurde, ist, dass zum Beispiel dieser doch sehr bedeutende Skytengoldschatz ebenfalls stark bedroht ist. Was wissen Sie darüber?
Also über den Verbleib des Skytengoldes, da wurde ja in den letzten Monaten auch unglaublich viel berichtet, kann ich recht wenig sagen. Ich weiß nur, dass natürlich aus den Museen, die in den jetzt auch neu seit Kriegsbeginn besetzten russischen Gebieten wohl auch skytische Gegenstände entfernt wurden. Das ist in Deutschland nicht allgemein bekannt, dass für die Skythenzeit die Ukraine eine ganz bedeutende archäologische Fundsituation abgibt. Es gehört da zum Beispiel auch die Skythenburg in Bilsk dazu. Das ist die größte eisenzeitliche archäologische Fundstätte in ganz Europa. Die besteht unter anderem aus einem 32 Kilometer langen Wall mit innerhalb dieses Walls befindlichen zahlreichen Gräbern. Und da sind auch noch viele weitere Funde möglicherweise zu machen, Untersuchungen zu machen. Die ist auch aktuell, weil sie nicht sehr weit, ungefähr 80 bis 100 Kilometer entfernt von Kharkiv liegt, sehr gefährdet. Aber das betrifft noch viele andere archäologische Stätten, auch etwa die im Donetsker und Luhansker Gebiet. Wir hatten jetzt vergangenen Mittwoch, nachdem wir auch eine Trauerstunde für die beiden Kolleginnen in Kupiansk abgehalten haben, zwei Referate aus dem Oblast Donetsk, und es ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, was da an musealem Kulturgut, an Objekten auch noch im letzten Jahr vernichtet worden ist.
Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, bei dem Angriff auf das Museum in Kupiansk sind zwei Mitarbeiterinnen ums Leben gekommen. Wir hören auch immer wieder, dass Museumsmitarbeiter verschleppt werden. Das war schon zu Beginn des Krieges so in Melitopol. Bekommt das Thema genug Aufmerksamkeit?
Also innerhalb unserer Kolleginnenkreise sehr wohl. Wir haben alle zwei Wochen direkten Zoom-Kontakt mit Kolleginnen der Ukraine. Auch jetzt am Mittwoch wurde uns wieder von ermordeten Kolleginnen auch im Verlauf des letzten Jahres berichtet. Insgesamt bekommt das viel zu wenig Aufmerksamkeit. Die getöteten Kolleginnen und Kollegen haben alle ein Gesicht, haben alle einen Namen, haben Familienangehörige. Das wäre schon wichtig, dass das uns deutlicher auch ins Bewusstsein tritt, dass es eben nicht nur direkt um die gefährdeten Objekte, die gefährdeten Gebäude geht, sondern natürlich auch um Menschenleben. Und in unseren Kolleginnenkreisen hat sich das wirklich in den letzten Wochen und Monaten auf, würde ich sagen, sehr dramatische Weise zugespitzt.
Der Kunsthistoriker Kilian Heck von der Universität Greifswald, er ist Mitglied des Netzwerks Kulturgutschutz Ukraine zur Lage in der Ukraine. Am Schluss wie immer die Kulturmeldung, und die hat heute Mascha Drost.
Steuerfachangestellte, Mathematiker oder Datenmanager. In diesen Berufen könnte KI viele menschliche Arbeitsplätze ersetzen, sagt eine neue Studie. Ehemals sichere Berufe also. Kinder lernt was Ordentliches, sagt man immer. Und das Ordentliche, das könnte in Zukunft ein Feld sein, das allgemein als brotlos galt. Die Kunst nämlich. Wahre Künstler seien nicht zu ersetzen, meint zumindest die Philosophin Dorothea Winter im Deutschlandfunk.
Was KI produziert, und das besser, schneller, einfacher als der Mensch, ist Kitsch, wo es um Massenware geht, also um Reproduzierbarkeit, Stichwort so diese typische Fahrstuhlmusik oder Nachahmung, irgendwelche Drucke. Das kann KI besser, schneller, einfacher als der Mensch. Aber dieses genuin Menschliche in der Form von dem neuen Einfall, von der neuen Idee, von der Freiheit, das wird auf jeden Fall nicht obsolet durch KI. Und ich sage da auch ganz klar, auch nicht in der Zukunft.
KI werde für Künstler ebenso ein Werkzeug sein wie Pinsel und Farbe. Allerdings müsse man klar benennen, wenn KI verwendet wurde.
Also vielleicht solche Arten von Disclaimer, also wo KI verwendet wurde und das immer klar und transparent ist, in welcher Form. Das ist auch wichtig, auch um diese Angst vor Mythen und Dystopien und Utopien irgendwie ein bisschen zu nehmen und zu verringern, braucht man auf jeden Fall Disclaimer, dass allen transparent ist. Hoppla, hier ist KI im Werk, aber eben als Medium. Und ansonsten, glaube ich, sollen wir da auf jeden Fall realistisch bleiben, eben nicht in diese beiden Extreme, in Utopien und Dystopien verfallen. Und dann können wir da Innovatives schaffen, was auf jeden Fall alle weiterbringt. Also bin da sehr optimistisch eigentlich.
Philosophin Dorothea Winter. Nach einer anonymen Bombendrohung ist die Tretjakow-Galerie in Moskau heute für mehrere Stunden geräumt worden. Man habe einen anonymen Hinweis auf einen Sprengsatz erhalten, sagte ein Sprecher der Galerie. Besucher und Mitarbeiter seien zu ihrer Sicherheit evakuiert worden. Nach einer Durchsuchung der Gebäude auf mögliche Sprengsätze wurde am späten Nachmittag Entwarnung gegeben. Die Tretjakow-Galerie ist neben der Ermitage in St. Petersburg Russlands größtes Kunstmuseum. Die Bestände der Galerie umfassen rund 140.000 Exponate. Eine Win-Win-Situation für Leser und Medien plant Twitter-Chef Elon Musk. Künftig soll es möglich sein, mit einem Klick einzelne journalistische Artikel kaufen und lesen zu können. Ab dem kommenden Monat ermöglicht die Plattform es Medienverlagen, die Nutzer für einzelne Artikel bezahlen zu lassen. Zitat Musk. Wie viel die Artikel kosten und wie der Kauf genau funktionieren soll, das ist allerdings noch unklar.
Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Im UNO-Sicherheitsrat übernimmt die Schweiz die Präsidentschaft und der Papst hielt seine Abschlussmesse in Ungarn. Zwei Themen in den Informationen am Abend mit Petra Ensminger. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.